Und trotzdem haben wir heute Anlass zum Freuen und zum Feiern. Wir haben einen Jubilatessonntag. Und ich möchte Sie grüßen mit dem Wort: Ich will mich freuen und fröhlich sein in dem Gott meines Heils, denn er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils und mit dem Rock der Gerechtigkeit gekleidet. Amen. Und nun singen wir das Lied 188, die Verse 1 bis 3. Wenn auch Kinder da sind, wir haben jetzt gleichzeitig drüben Kindergottesdienst und Kinderbetreuung. Kindergottesdienst in 6 verschiedenen Erzählgruppen.
Thank you.
Wir wollen beten. Herr, unser Gott, wir haben so oft Angst, weil wir unsere kleine Kraft kennen und unser geringes Vermögen. Und du weißt, was uns oft in der Stille der Nacht umtreibt. An Einsamkeit und Sorgen und an Verzweiflung über uns selbst, über unsere Schwachheit und über unser Elend und über unsere Schuld. Herr, dass du uns annimmst, dass du jetzt dein Wort für uns hast, dass du Pläne für unser Leben hast, das ist uns jetzt so groß. Gib doch, dass wir das verstehen und begreifen können. Gib doch, dass wir jetzt unsere Ohren nicht zu sind, wenn du uns dein Wort sagen willst. Lass das nicht geschehen, dass wir uns immer nur um uns selbst drehen, sondern dass wir frei werden für dich, gehorchen können und senden lassen von dir. Herr, lass das jetzt auch durch diesen Gottesdienst geschehen. Rede du mit uns, nicht allein mit Menschenwort, sondern durch dein Wort. Und verändere bei uns die Dinge, die so verfestigt sind, dass die ganze Freude bei uns einkehren kann. Amen. All das, was uns noch bewegt, wollen wir in der Stille Gott sagen. Du, Herr, erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Amen. Das Volk Israel hat furchtbar gelitten in all den verschiedenen politischen Katastrophen. In einer ganz großen Notzeit hat Gott zum ersten Mal dieses Wort verkündigen lassen, das bis heute zu uns redet. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet bist, musst du auch herrlich sein, und ich habe dich lieb. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Wollen darauf Antwort geben und singen, bei dir, Jesu, will ich bleiben. 279, die Verse 1 bis 3. Bibel erzählt aus dem Leben und wir hören aus dem Leben Abrahams. Wir wollen ja hier eine ganze Reihe von Sonntagen entlang dieses Leben des Abrahams studieren und sehen, was das für uns heißt. 1. Mose 12, Vers 1 und 2. Und der Herr sprach zu Abraham: Gehe aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus, das war letztes Mal dran, soweit, in ein Land, das ich dir zeigen will, und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Herr, rede, dein Knecht hört. Amen. Bei uns heute wird ein Thema bis zum Überdruss behandelt, das ist das Thema der Aufklärung. Da werden Lehrer ausgebildet und Bücher geschrieben, damit es der Jugend nahegebracht wird, wie ein Menschenleben entsteht, das Geheimnis der Menschwerdung. Und je älter man wird, lächelt man und sagt, man begreift immer weniger das Geheimnis der Menschwerdung. Das ist so groß und gewaltig, dass es ein Mensch nie durchschauen kann. Es gibt noch ein viel größeres Geheimnis, das ist nicht die Geburt des Menschen und die Entstehung des Menschen in seiner leiblichen Gestalt, sondern das ist das Geheimnis, dass es mitten in diesem Leben eine Wandlung gibt. Die Bibel sagt eine Wiedergeburt. Neuen Menschen. Das ist so unerhört und so geheimnisvoll, dass man darüber reden muss und darüber predigen muss. Wenn es das nicht gibt, einen neuen Menschen, dann sind all die Hoffnungen der Leute auf Frieden, auf Gerechtigkeit, auf eine schöne und erträglichere Welt, auf Liebe und Menschlichkeit, sind doch alles nur trügerische Illusionen. Und die Bibel sagt, das gibt's, dass Menschen ganz, ganz, ganz neu anfangen können und ganz neue Persönlichkeiten werden. Ist jemand in Christus, dann ist doch eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist alles ganz neu geworden. Keine Angst, ich will heute nicht über Aufklärung reden, ich will heute darüber reden, über diese zweite Menschwerdung. Und das ist bei uns allen das Problem, dass wir hier stecken bleiben in der Entwicklung. Es wird selten vorkommen, dass ein Mensch in der embryonalen Entwicklung im Mutterleib stecken bleibt. Aber bei dieser zweiten Menschwerdung brechen ganz wenig durch zur wirklichen Geburt. Der Abraham blieb nicht ein Leben lang geistlich ein Embryo, sondern Abraham wurde ein Glaubender, der durch die Welt zog und eine neue Person war, ein neuer Mensch mit Gott. Und darum geht's heute für uns, dass wir durchbrechen und wirklich wiedergeborene, neue Menschen werden. Ich gehe deshalb in der Geschichte dieses Abraham nur so kleine Stückchen weiter, weil das so wichtig ist, dass man das einmal ganz genau ansieht. Alles, was nachfolgt, hat keinen Wert. Und so manche Predigt, die rauscht an unserem Ohr vorbei, wo man darüber redet, wie in unserem Leben alles anders sein müsste, dass man mehr Liebe haben müsste, mehr tun müsste, mehr Freude. Ich wollte ja ganz gern, aber ich kann nicht. Es fehlt an der neuen Geburt, an der neuen Art, am neuen Menschen. Wie wird man ein neuer Mensch? Abraham wurde es. Zwei Punkte habe ich heute. Der Wille Gottes durchkreuzt das Leben Abrahams. Der Wille Gottes durchkreuzt das Leben Abrahams. Wenn wir unsere Kinder erziehen, dann gehört ja zur Persönlichkeit dazu, dass der Wille sich plötzlich formiert. Wir freuen uns daran, wenn schon auf dem Wickeltisch die Kinder mit Strampeln anfangen und man sieht, das gehört einfach zur Persönlichkeit. Und dann steht ein Kind hin im Trotzalter und sagt nicht, ich bin doch schließlich auch wer. Es gehört ja für Eltern die große Weisheit dazu, dass sie diesen Eigenwillen eines Kindes nicht einfach brechen. Ich habe verständnisvolle Eltern gehabt und das danke ich ihnen bis heute. Die waren immer der Meinung, dass die Entwicklung des Willens eines Kindes etwas Positives ist. Meine Mutter sagte, das ist schön, wenn Kinder aus dem Haus gehen. Das sollen sie mal. Sie sollen ihren Willen entwickeln können. Ich weiß nicht, wer eigentlich dieses Gespenst angefangen hat, als ob christliche Eltern ihren Kindern Willen brechen. Es gibt immer halblebige Christen, die nichts begriffen haben von der Liebe zu Kindern. Lesen Sie mal beim großen pietistischen Pädagogen Bengel nach, wie er sagt, erhalte den Eigenwillen der Kinder und schlag die Kinder nur nicht über den Leisten und presst sie nur nicht in Formen hinein. Jedes Kind ist anders. Furchtbar, wenn Eltern sagen, ich schicke mein Kind in den Kindergarten, das Kind muss ich einordnen lernen. Da würde ich am liebsten einen Kindergarten auflösen. Ein Kind soll doch nicht nummeriert werden. Ein Kind soll sich doch frei in seiner Individualität entfalten können. Das ist doch von Gott als Persönlichkeit geschaffen. Das ist schön, wenn wir einen Willen haben. Und verstehen Sie doch auch jetzt mein Predigtthema, wo Gottes Wille unser Leben kreuzt, nicht so, als ob Gott unseren Eigenwillen einfach wegschiebt. Der Abraham hat seinen Willen gehabt. Er hat geplant, gearbeitet, geschafft. Ein Mensch, der keinen Willen hat, ist kein Mensch, sondern Matsch. Gnädige Masse, die man manipulieren kann. Ein Mensch braucht einen Willen. Er muss wissen, wozu er lebt, was er mit seiner Freizeit anfängt, welchen Beruf er ergreift. Er muss Initiativen entwickeln und muss sein Leben füllen. Und dann passiert es plötzlich mittendrin in einem solchen tatkräftigen Leben, wo ein Mensch seine Termine in der Tasche hat, wo er schafft, so stelle ich mir den Abraham vor, seine Berufspläne, die er dort in Ur in Chaldäa hat, dass plötzlich dieses gefüllte Leben mit einem eigenständigen Willen, eine Persönlichkeit in dieser Welt, gekreuzt wird vom Willen Gottes. Und Gott sprach zu Abraham, Abraham, ich will auch was. Es leben viele Menschen, die haben einmal das erfahren. Ich glaube, dass es gar keinen Mensch gibt, der nicht irgendwo mal mit dem Willen Gottes kollidiert ist, zusammengestoßen. Und da gab es furchtbare Unfälle, nicht bloß Blechschaden. Das ist ganz furchtbar, wenn Menschen mit dem Willen Gottes zusammenknallen und zusammenprallen. Müssen Sie mal in der Bibel nachlesen, wie der große Pharao von Ägypten mit dem heiligen Willen Gottes zusammenprallte und seine ganze Division im Schilfmeer untergeht, weil er nicht begriffen hat, dass Gott auch einen Willen hat. Und es gibt Menschen, die kommen in furchtbare Not, weil sie mit dem heiligen Gott zusammenprallen. Und dann schreien sie und sagen, was war denn los, was war denn los, was ist was mit meinem Leben kaputt? Und sie begreifen bis zur Sterbestunde nicht, dass sie mit Gott zusammengestoßen waren und deshalb ihr Leben zerbrochen ist. Ich möchte mal ein Bild sagen. Da vorne ist die Dobelstraße und da unten hat es eine Ampel und die ist auf Rot geschaltet. Und da fährt da oben ein PKW runter, sitzen zwei verliebte junge Leute drin, die sagen, es ist ein wunderbarer Frühling und die Bäume sind so schön und es blüht und der blaue Himmel und was machen wir heute Mittag und über die Kreuzung weg. Und sie merken nicht, dass da unten ein LKW Vorfahrt hat. Und dann knallt's. Es gibt Menschen, die leben ganz fröhlich und das ist schön. Sie sollen fröhlich leben. Sie sollen sich freuen in der Natur. Und die sagen, ach, gibt's einen Gott? Sicher gibt's einen Gott. Ich möchte mich auch mal um Gott kümmern. Aber die haben noch nie begriffen, dass Gott einen Willen hat. Genauso wie sie einen Willen brauchen, hat Gott einen Willen. Und dass es nur darauf ankommt, an der einen Stelle, wo die zwei sich schneiden, mein Wille und Gottes Wille, dass wir da kapieren, Gott hat Vorfahrt. Und das hat Abraham verstanden. Und deshalb sagt er, rede mal und hört. Der Abraham hört. Es kommt gar nicht zu einem verhängnisvollen Zusammenstoß, sondern es kommt zu einem Hören von Abraham, dass er merkt, was will Gott mit mir? Ich glaube, dass das ein Missverständnis ist bei vielen von uns. Bei mir ist das immer wieder ein Missverständnis, dass ich meine, heute im Gottesdienst will ich mir so ein bisschen Segen obendrauf auf mein Leben mitnehmen. Da hat der lebendige Gott gar kein Interesse. So ein bisschen ihr Leben noch oben drüber fromm zu machen, noch ein bisschen in kleinen Stücken ihres Lebens zu helfen. Sondern wenn, dann hat Gott ganz große Pläne. Da ist ihr Leben viel zu kostbar. Da ist ihr Leib zu kostbar. Die Zeit, die sie haben in dieser Welt, da ist unser Jahrhundert viel zu schade, als dass da bloß um ein bisschen Frömmigkeit ginge. Sondern wenn es um Gott geht, dann hat Gott große Pläne mit Menschen. Und das hat er beim Abraham so deutlich gemacht. Ich will etwas aus dir machen, Abraham. Ich möchte heute in der Predigt nur dieses Ich will unterstreichen. Das gehört zur neuen Menschwerdung dazu, dass einer begreift, Gott will was mit mir. Und das ist groß. Es kommt gar nicht drauf an, wer ich bin und was ich vorgestern war und was ich für Gaben habe und welche Geschicklichkeit ich mitbringe, sondern das Entscheidende ist, dass Gott sagt, ich will. Und dann kreuzt dieser Wille Gottes mein Leben. Und da braucht es nicht zur schrecklichen Karambolage zu kommen, sondern da kann es kommen, dass ein Mensch hört und dann ordnet er sein Leben ein in diesen Willen Gottes. Es sind viele Menschen da, die mit Gott zusammengestoßen sind und seitdem fragen, was ist mit meinem Leben kaputt? Und sie kriegen keine Antwort. Als die eine, dass Gott sie nur zum Hören zwingen will. Ich möchte Sie bitten, dass Sie das immer wieder weitersagen und auch mir. Wenn Gott uns viel, viel zerschlägt, vielleicht auf ein langes Krankenlager wirft oder was es sein mag, dann will er uns mal zum Hören bringen und überhaupt, dass wir aufmerken, ich habe einen Willen, ich habe einen Plan. Es war für mein Leben von ganz entscheidender Bedeutung, als ich noch als Vikar öfter auf dem Oberkirchenrat vorbeiging und bei Helmut Wenzelmann hereinschauen konnte, wie er mir das immer deutlich gemacht hat. Wenn ich dann ganz verärgert war über Dinge, die sich zerschlagen hatten, dass er sagt, es kommt doch nicht drauf an, was du willst. Es kommt doch auf das drauf an, was Gott will. Und all unser Arbeiten für Gott, so schön das aussehen mag, ist doch Unsinn. Wir wollen mit dem Kopf durch die Bettowand, wenn Gott nicht Türen öffnet. Abraham hört und er erkennt den Willen Gottes. Und auch das Zweite, Gottes Wille macht Abrahams Leben frei. Gottes Wille macht Abrahams Leben frei. Wir haben da vor 14 Tagen im Hospitalhof einen großen Jugendabend gehabt mit fast 1000 jungen Leuten, mit dem Jugend für Christus Chor, im Rahmen unserer Missionskonferenz. Und da sprach am Ende Paul Walter Schäfer. Ich glaube, dass es vielen jungen Leuten, die dabei waren, unvergesslich ist. Wie er bloß oben hinstand und sagte, ich habe 10 Jahre meines Lebens vergeudet und sie kommen nie mehr zurück. Dann sprach er davon, dass er 10 Jahre seines Lebens ganz bewusst dem Willen Gottes entgegengesetzt gelebt hat. Er wusste seit seiner Konfirmation, um was es eigentlich geht. Und dann kam der Krieg und was weiß ich alles und Gefangenschaft. Und sagte, es war furchtbar, die 10 Jahre bringt mir keiner mehr zurück. Wir haben eine ganz merkwürdige Vorstellung, dass wir immer meinen, wenn ich dem Willen Gottes folge, dann verliere ich so viel, dann muss ich so viel aufgeben. Und man dachte vielleicht bei der Predigt des letzten Sonntags, der Abraham ist eigentlich ein armer Kerl, was der alles dran geben muss, sein Vaterland, seine Freundschaft, sein Besitz, dann zieht er in die Fremde. Genau das Gegenteil ist wahr. Der Wille Gottes, dem man sich unterordnet, der macht mein Leben frei, groß und schön. Jetzt stellen Sie mal eine Waage vor. So eine Waage, wie sie alles noch bei der Post liegt, so eine alte Apothekerwaage, die so um 2 Schalen rechts und links. Und auf der einen Schale, da kann Abraham alles drauflegen, sein Vaterland, seine Freundschaft, sein Besitz, alles, was er hat. Ja, was tauscht er dafür ein? Sagen Leute, er kriegt doch nichts dafür, was kriegt man denn bei Gott? Der Abraham sagt, ich krieg was. Auf der anderen Seite liegt das drin, ich will mit dir sein. Und Abraham sieht, wie diese Schale sich viel tiefer neigt und ist für ihn schwerer. Und dann rechnet er kann rechnen, ganz kühl rechnen und sagt, das zählt mehr in dieser Welt. Wenn das bei mir gilt, von meinem Arbeiten, von meinem Schaffen, von meinem Schlafen, von meinem Familienleben, dass der lebendige Gott bei mir ist, wenn sie nicht irgendwo fern, sondern in meinem Leben wirklich erfahrbar, dann lohnt sich das, dann wähle ich. Und Jesus hat das selber mal in diesem Gleichnis vom Perlensammler verdeutlicht. Er sagt, Christen sind eine dumme Leute, die irgendwo als die Mauerblümchen der Welt da sitzen, die immer verzichten als die Asketen. Sondern Christen sind Leute, die so hell sind und die wissen, es gibt einen Wert in dieser vergehenden Welt und den muss man packen mit beiden Händen. Den muss man nachjagen und den muss man bekommen. Und so macht es dieser Abraham, der packt diesen Willen Gottes und sagt, ich bin ja so froh, dass mein Leben jetzt das andere bekommt, das viel mehr wert ist. Ich will mit dir sein. Ich will dich segnen. Ich will dich zum großen Volk machen. Wenn Gott aus meinem kleinen Leben was Großes machen kann, ich will zupacken. Ich muss ihn festhalten. Natürlich geht's da um Gehorchen. Da geht's nicht um süße Meditation. Da geht's um Gehorchen. Dass Gott das auch durchsetzen kann in meinem Leben, das wäre ja furchtbar. Gott käme gar nicht zum Ziel. Und da hat dieser Abraham auf einmal gemerkt, das wäre die größte Versuchung meines Lebens. Ich würde den paar billigen Genüssen nachlaufen, die mich bestimmen. Es wäre furchtbar, ich würde mich bloß noch von meiner oft so oberflächlichen Lust treiben lassen, von meiner Triebwelt. Und ich würde nichts mehr ahnen von dem, was mein Leben füllt. Es gibt Leute, die füllen ihr Leben mit ein bisschen Idealismus. Die setzen sich ein und sagen, ich will noch ein bisschen was für die Welt machen. Und mir tun diese Menschen deshalb so leid, auch unsere ganze idealistische Jugend heute, die so viel von der neuen Welt redet. Weil sie meint, in eigener Kraft was machen zu können. Im Hamburger Sonntagsblatt von Heinz Sahn steht zu diesem Sonntag hinten bei einem Artikel über das neue Gruppenpfarramt eine Überschrift, dass man heiß und kalt den Rücken runtergelaufen. Junge Theologen sagen, wir schaffen es. Wir schaffen es. Dachte ich, was gibt das für Enttäuschungen, wenn man merkt, wir schaffen es nicht. Welche unheimlichen, scheußlichen Abgründe leben in meiner Persönlichkeit und in meinem Charakter. Ich schaffe gar nichts. Ich bin der Elendeste der Elenden. Wenn das uns Gott plötzlich aufdeckt. Und wenn ich dann wie Abraham sagen darf, aber Gott will noch was machen. Und diesem darf ich mich anvertrauen. Dem Herrn darf ich folgen, diesem Willen Gottes darf ich gehorsam sein. Das ist groß, deshalb lohnt sich's, nochmal einzusetzen. Deshalb darf man nochmal anfangen, in der Welt was zu schaffen. Deshalb ist mein Leben nicht einfach bloß der letzte Dreck, sondern wird brauchbar. Deshalb wird jeder Tag meines Lebens gefüllt, weil Gott was will. Herr, was willst du von mir? Fragt der Paulus. Das war seine Bekehrung. Da ist er rausgebrochen aus dem embryonalen Entwicklungszustand und entdeckt, Gott will was aus mir. Die Männer der Bibel waren nervlich schwache Menschen, waren charakterlich angeschlagene Leute. Sie hatten alle Mängel der Person, die man sich nur denken kann. Und deshalb sind sie mir so nah verwandt. Aber sie haben das begriffen. Gott will was. Ich will bei dir sein. Wir haben vorher dieses große Wort des Jesaja noch einmal verlesen. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Jetzt sendet sie Gott wieder in diese Woche hinein. Sie müssen das nur ganz fest einmal mit Gott ausmachen, wer regieren soll in ihrem Leben und wer das Heft in der Hand hat. Ich habe ihnen oft dieses Wort gesagt, ich will mich nicht mehr selber führen, du sollst als Hirte mich regieren. Wenn das so ist, dann ist das unbequem, dann ist das für uns so unerwartet wie dort, wo Gott bei diesem Abraham einfach abschneidet und sagt, lass los. Aber Abraham sagt, es lohnt sich. Ich packe was, ich packe den Willen Gottes. Es gibt viele, die sagen, ich traue Gott nicht. Ich habe Angst, mein Leben einfach so ihm anzuvertrauen. Ich möchte Ihnen sagen, ich hätte Angst, mein Leben einem Pfarrer anzuvertrauen. Ich warne Sie. möchte Sie warnen, Ihr Leben einer Organisation anzuvertrauen. Es muss Sie enttäuschen. Es geht nie darum, welche Mitgliedschaft Sie in einer Kirchendenomination haben, in welcher Konfession auch immer. Es geht gar nicht darauf an, welchem Kreis Sie sich anschließen. Sie brauchen irgendwo Gemeinschaft. Das ist eine andere Sache. Es geht nur um das eine, ob Sie Gott sich anvertrauen können. Und dann ganz und bedingungslos, wie der Abraham. Und der ein ganz großer Mann wurde, weil Gott ihn brauchen konnte. Dann sagen wir, Gott, ich traue dir nicht, ob du nicht wirklich Böses mit mir vorhast. Ich habe immer Angst, irgendwo zerschlägst du mich dann doch. Irgendwo nimmst du mir dann die Frau weg oder die Kinder oder lässt du mich Schweres erleben oder machst du mich krank. Gott, ich habe Angst vor dir. An der Stelle kommt das heraus, wir haben da mal vor einem Jahr drüber gepredigt, auch bei der Vaterunser-Predigt, dass wir Angst haben, uns Gott anzuvertrauen. Wenn wir auf dem Schragen liegen vor der Operation und der Narkotiseur kommt, können wir so sprechen, dein Wille geschehe. Es war damals bei der Vaterunser-Predigt, vielleicht erinnern Sie sich noch. Ich habe so Angst vor Gott. Meint er es wirklich gut mit mir? Und da kommt es heraus, dass das die Ursünde meines Lebens ist, dass ich böse Gedanken von Gott habe. Ich traue Gott nicht. Und da möchte ich Sie am Schluss dieser Predigt nur darauf hinweisen. Die Antwort kann Ihnen nur Jesus beantworten. Und dann schauen Sie in dieses Bild hinein, wie er sich zu Tode blutet am Kreuz. Wie er sterbend betet, Vater, vergib ihnen. Und nur einen Wunsch hat, dass wir nicht verloren gehen. Dass mein Leben nicht mit all den nichtigen Dingen und mit all dem Schmutz gefüllt bleibt und das alles ist, sondern dass wir das Leben haben und volle Genüge. Das war sein Wunsch, das war sein Kämpfen und sein Ringen. Ich habe Gedanken des Friedens mit euch und nicht des Leides. Kommt her zu mir, die ihr mühselig seid. Sein Wille möchte ihr Leben füllen. Ich habe viel negative Enttäuschungen mit meinem eigenen Willen gemacht. Und das wird dann das Schönste der Entwicklung, wenn man seinen kranken und kaputten Willen hineinlegen darf in diesen Willen Gottes. Und unser auf so viel Nichtiges und Zerstörendes abgerichteter Wille auf einmal geheilt wird zu einer neuen Persönlichkeit. Das ist die Entwicklung zum neuen Menschen. Das heißt in dem Lied, das wir jetzt singen, nur dein vollkommener Wille sei für mich Schranke, Ziel und Bahn. Amen. Wir singen von diesem Lied, O Gottes Sohn, du Licht und Leben, 504, die Verse 3 und 4.
Oh. Herr, wir dürfen von deiner großen Liebe wissen. Und du hast das bis zum Tod am Kreuz unter Beweis gestellt, dass du alles dran gibst, nur für uns, weil du Gedanken des Friedens mit uns hast und weil du uns Freude schaffen willst, Freude, die nie vergeht. Ach Herr, vergib doch uns, dass wir uns so oft an vergänglichen Dingen berauschen, an so billigen Gütern dieser Welt und die ausspielen gegen dich und dein Wort, wo du uns doch noch viel mehr geben willst. Ach Herr, gib doch, dass Menschen auch um uns her wieder klare Entscheidungen fällen. Bewahre du uns vor einer Frömmigkeit, die nur zudeckt, dass das ein Entschluss unseres Lebens wird, dass du uns bestimmen, führen und regieren kannst, dass dein Wille uns bestimmt, dass wir in allem sprechen können, dein Wille geschehe. Herr, füll du unser Leben ganz, zeig du uns die Aufgaben, wo du uns haben willst, auch in der kommenden Woche. Wie wir unsere Zeit einsetzen sollen, dass wir sie nicht so vergeuden und sie uns zerrinnen zwischen den Fingern. Wo wir unser Geld einsetzen sollen, wo wir unseren Besitz einsetzen sollen. Zeig du uns, was das alles taugen kann für dich und deine Sache. Und wir danken dir, dass du uns dazu brauchst, dein Reich auszubreiten in dieser Welt. Und da bitten wir dich jetzt auch für alles, was wir in deinem Namen anfangen. Lass du Frucht daraus entstehen. Wir bitten dich ganz besonders auch für diese Jugendevangelisation, die morgen beginnt im Hof des alten Schlosses. Lass, dass du eine Bewegung werden unter jungen Leuten. Nicht nur einen frommen Rausch, sondern dass Menschen dir gehorsam werden, dir nachfolgen und deinen Dienst tun. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und singen wir noch den letzten Vers vom Anfangslied 188. Soll so eine Antwort sein und all das zusammenfassen, die Gottes Gnade alleine steht fest und bleibt in Ewigkeit. Der Grund der Glaubenden, auf dem sie stehen, auf dieser Zusage Gottes, das ist ein Boden, der nicht wankt und der nicht wackelt. Ich möchte alle bitten, die beten können, diese Jugendwoche Heaven In mitzutragen im Gebet.
Wir haben da viel gewagt, in der Form der Freiluftveranstaltung, nicht wegen Wetter, sondern Freiluftveranstaltungen haben einen besonderen Anspruch auf Öffentlichkeit. Und wir wollen die einzelnen Abende ausklingen lassen in lauter kleine Diskussionsgruppen. Und was das heißt für ein Team, was sind das, ein paar hundert Prediger, junge Leute, die das anderen bezeugen, beten Sie dafür, dass junge Menschen Entscheidungen fällen. Am kommenden Mittwoch haben wir Kindernachmittag um 15 Uhr bei gutem Wetter im Dobelgarten oben und bei Regen, das geht hier die Staffeln hoch, und bei Regen hier im Gemeindehaus, auch auswärtige Familien sind herzlich willkommen. Das ist immer etwas Schönes mit den Kindern, es sind oft über 100 Kinder. Nächsten Mittwoch um 15 Uhr. Hauskreise am Dienstag nur an zwei Stellen wegen der Heaven-In-Sache. Bei Bayer, Stitzenburgstraße 8, und bei uns in der Stitzenburgstraße 13, wo der Herr Werner das Gespräch leiten wird. Nächsten Sonntag, draußen liegt auch unser Gemeindebrief, wo das noch drin steht, wollen wir am Vormittag unsere renovierten Gemeinderäume drüben festlich einweihen. Da machen wir nicht viel draus, und wir wollen einfach einen Vormittag machen, wo wir mit den Kreisen zusammen sind und auch einiges, was die jungen Leute machen, hier schon im Gottesdienst und dann drüben noch. Der Herr Pfarrer Leopold wird uns noch ein paar Bilder zeigen auf der Aufbauzeit der Kirchen in Stuttgart. Und dann wollen wir miteinander noch ein einfaches Mittagessen essen. Da möchte ich alle einladen, auch von auswärts, wer Spaß hat. Wir freuen uns über Gemeinschaft. Soll ein Anlass sein. An dem Tag ist auch der Tag der Volksmission. Das ist schade, dass das zusammenfällt. Aber am Nachmittag sind auch noch eine ganze Reihe von Veranstaltungen, wo man dann teilnehmen kann. Unser Opfer ist heute für unsere laufende Gemeindearbeit bestimmt, für die Arbeit an Menschen. Und Sie wissen ja, wie es uns hier wichtig ist, das Evangelium weiterzutragen, für all die Dinge, was wir da brauchen, was im Laufenden drin ist. Ich danke Ihnen. Und um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden.